Es ist Montag, der 8. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es, sich zu reden? Und er selber war schon häufiger von Gesprächswert, und mit ihm zu reden, das lohnt sich sowieso immer. Er ist Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung und er war 2017 Kanzlerkandidat der SPD. Ich sage guten Morgen, Martin Schulz.
Guten Morgen, Herr Beisenherz.
Lieber Herr Schulz, ich sag's mal gleich vorweg, dass Ihr Kumpel Klaas Häufer-Umlauf sich jetzt lieber mit Barack Obama trifft und Sie hier zu mir abschiebt. Wie sehr hat Sie das persönlich getroffen?
Naja, das zeigt, dass auch große Persönlichkeiten, gereifte Künstler nicht frei von Irrtümern sind. Also,
sehr schön, sehr schön. Ja, am gestrigen Tage, ja, da wurde ja die sogenannte Rahmede-Talbrücke im Sauerland gesprengt. Also man spricht ja schon, also das war ja wirklich ein Großereignis. Viele Leute standen da mit Smartphones, haben es gefilmt. Es war wie so eine Art Coronation Day von Lüdenscheid. Haben Sie das als alter, haben Sie das als alter NRWler auch verfolgt?
Offen gestanden, ich habe es aus den Agenturen, also aus den Nachrichten, aber dass ich jetzt das mir angeschaut hätte, wie die Brücke da zusammenfällt, nee, das habe ich nicht gemacht.
Ja, also in diesem Fall ist die Brücke kontrolliert zusammengefallen. Das ist ja schon mal eine gute Meldung.
Absolut.
Die Brücke ist, glaube ich, von 1968 gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ist das auch ein bisschen buchstäblich für das, was in der Bundesrepublik gerade passiert, dass diese Generation von Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen jetzt das wieder instand setzen muss, was 50 Jahre lang man so genutzt hat und es aber auch ein bisschen hat schleifen lassen? Ist das auch eine der großen Aufgaben dieser Zeit?
Ganz ohne Zweifel ist das eine große Aufgabe dieser Zeit. Allerdings muss man einschränkend eines sagen. In Deutschland wird das oft völlig übersehen. Wenn man in Europa rundkommt, begreift man es schneller. Die Bundesrepublik Deutschland war, was ihre Infrastruktur anging, ein neues Land. Vieles von dem, Sie haben das Jahr 68 genannt, vieles von dem, was wir heute haben, an Krankenhäusern, an Schulen, an Universitäten, an Brücken, an Straßen, an Wasserwegen, ist in den 50er und 60er Jahren gebaut worden und war über eine ganz lange Zeit neu. Ein Land wie Italien oder Frankreich, die wissen viel stärker als wir, dass man alle 50 Jahre die Infrastruktur erneuern muss. Für Deutschland ist das jetzt zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg diese Erfahrung. Ja. Die Deutschen kannten es immer nur neu. Und jetzt erleben sie, dass man in die permanente Unterhaltung investieren muss. Man kann allerdings auch kritisch sagen, das hätte man auch früher sehen müssen. Und können.
Ich investiere an dieser Stelle jetzt zunächst auch nochmal in die permanente Unterhaltung, und zwar hier.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Fiese Schikane, Harrys Hut-Debakel, so titelt die Bild-Zeitung. Ich gehe nochmal kurz zurück zum Coronation Day und zitiere die Bild-Zeitung. Während der Feierlichkeiten in der Westminster Abbey saß der Royal-Aussteiger direkt hinter seiner Tante, Prinzessin Anne, in der dritten Reihe. Die hatte sich zur Feier des Tages einen Federhut aufgesetzt, sodass Harry die Sicht verdeckt wurde und er kaum was sehen konnte. Die Bild-Zeitung sagt auch, das sah aber gar nicht Hut aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es ein Federhut oder ist es sogar schon eine Art Fedehut, der da aufgesetzt wurde? Wie verfolgen Sie die Royals? Sind Sie ein Royalist, Herr Schulz?
Nee, mit Sicherheit nicht. Und ich verfolge auch die Royals in Großbritannien so am Rande. Aber ich glaube, wir haben andere Probleme als die Frage, ob jetzt die, wie heißt die, wie hieß die Prinzessin?
Prinzessin Anne.
Das ist ja eine Tante von ihm. Ob die Tante Anna ihm jetzt die Sicht versperrt hat oder nicht, mit Federhut oder nicht, das ist für die weitere Entwicklung der Welt von zentralster Bedeutung. Ne?
Ich fand das so witzig, wenn man sich das am Wochenende angesehen hat. Also Männer neigen ja dazu, im Alter ihrer Mutter immer ähnlicher zu sehen. Und bei Charles, als er plötzlich die Krone auf hatte, ich habe erst gedacht, Queen Elizabeth wird da wieder rumlaufen.
Tja, also das war sicher ein schönes Ereignis. Interessant war, dass es deutlich weniger Leute angezogen hat als die Beerdigung der Königin Elisabeth, was übrigens zeigt, das wirklich eine epochale Figur war. Und der Mann natürlich den Schatten seiner Mutter halt immer spürt, glaube ich. Und deshalb war das schon ganz interessant zu sehen, dass ich glaube fast nur die Hälfte der Leute zugeschaut hat,
ja.
Die bei der Beerdigung zugeschaut hat. Also da werden die sicher jetzt drüber nachdenken.
Es ist übrigens so, dass heute vor 2 Jahren ein gewisser Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD geworden ist mit 96,2%. Das Ergebnis der Bundestagswahl ist bekannt und führt uns hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Scholz beim Klima-Champion. So beschreibt es die Taz. In Kenia besucht der Kanzler Afrikas größtes Erdwärmekraftwerk. Von dort könnte in Zukunft grüner Wasserstoff für Deutschland kommen. Und es ist so, der Bundeskanzler möchte auf dem gleichen Pfad unterwegs sein wie Kenia. Denn bei denen ist es so, fast 90% des Strombedarfs deckt das Land aus Sonne, Wind und Geothermie. Bis zum Jahre 2030 sollen es 100% sein. Und Olaf Scholz möchte immerhin auf 80% kommen bis 2030. Und Olaf Scholz nannte den kenianischen Staatspräsidenten William Ruto einen inspirierenden Klima-Champion. Ist es Ihnen auch aufgefallen, dass Olaf Scholz also A, sehr viel in der Welt unterwegs ist, aber vor allem auch sehr viel in Afrika?
Ja, das ist auch richtig so. Die afrikanischen Staaten allen voran, glaube ich, Länder wie Kenia, Land mit einer doch im Verhältnis zu vielen anderen Ländern ausgebildeten demokratischen Struktur, auf diesem Kontinent sind unsere Partner. Und ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland ist gut beraten. Ihr Kanzler macht das auch absolut richtig, diesen Ländern auf der Augenhöhe der Partnerschaft zu begegnen.
Jetzt.
Und nicht auf eine belehrende oder gar moralisierende Art.
Oh, das können wir aber bei anderen Partnern aber ganz gut. Also belehren und moralisieren haben wir bei lustigerweise bei Partnern, die uns wirtschaftlich deutlich überlegen sind, kriegen wir das derzeit ganz gut hin. Aber was jetzt afrikanische Länder angeht, treten wir da anders auf?
Nee, Sie müssen sehen, wer auftritt. Der Bundeskanzler tritt nirgendwo belehrend und moralisiert, sondern orientiert an pragmatischen Lösungen auf. Das sind andere Repräsentantinnen oder Repräsentanten unseres Staates, die in dieser Form auftreten.
Auf wen spielen Sie da an, Herr Schulz?
Wir reden ja über den Bundeskanzler. Und ja. Sie haben ja die Frage ja nach der Begegnung zwischen dem Präsidenten Ruto und dem Kanzler gestellt.
Ja.
Da bleiben wir dabei.
Okay, okay. Also es ist so,
alles
dass man die...
Versteht, ja. Alles andere, was ich gesagt habe, versteht ja sowieso jeder.
Ich gehe auch davon aus, dass unser Publikum weiß, auf wen Sie da anspielen. Es ist so, man will die Klima- und Energiepartnerschaft vertiefen. Ich zitiere die Taz. Zudem stellt Scholz einen leichteren Zugang junger, gut ausgebildeter KenianerInnen zum deutschen Arbeitsmarkt in Aussicht. Ruto sieht Vorteile für beide Länder und verspricht im Gegenzug, abgeschobene Landsleute zurückzunehmen. Also da hat man sich offensichtlich intensiv Gedanken darüber gemacht, wie man fruchtbar zusammenarbeiten kann. Wenn wir das Thema Abschiebung für den Moment noch mal kurz ausklammern, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass Menschen aus Kenia nach Deutschland wollen? Also die aktuelle Lesart ist ja so, man kennt ja auch Beispiele aus Ghana zum Beispiel, da wurde mal in einem Hörsaal gefragt, wer möchte von euch denn nach Deutschland? Hat so ziemlich keiner aufgezeigt, alle haben gesagt, auch eigentlich würden wir direkt lieber weiter nach Kanada. Da werden unter anderem auch unsere Abschlüsse anerkannt.
Ja, Sie haben die Probleme in Ihrer Frage ja bereits formuliert. Wenn die Bundesrepublik Deutschland, und das ist ja einer der Ansätze, die Olaf Scholz hat, sich nicht bemüht, wenn wir auch nicht eine aufnahmefreudigere Gesellschaft werden, wenn wir nicht massiver übrigens auch gegen einen in Deutschland immer noch weit verbreiteten und nicht nur regional begrenzten, sondern im ganzen Land verbreiteten Alltagsrassismus vorgehen, dann werden diese gut qualifizierten Leute, die wir ja eigentlich auch dringend brauchen, tatsächlich woanders hingehen. Deshalb finde ich die Diplomatie, die der Bundeskanzler zurzeit betreibt, findet meine absolute Unterstützung. Wir sind übrigens mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in unserem Engagement auf einem ganz gleichen Weg. Ich werde Kenia im Ende Juni, Anfang Juli besuchen, meine Reise nach Südafrika und Kenia. Und dort will ich zivilgesellschaftliche Repräsentantinnen und Repräsentanten treffen, genau mit diesem Ziel, mit ihnen über Deutschland und ihre Fragen zu Deutschland zu diskutieren.
Das hat mich überrascht.
Druck auf Kreml wirkt Wagner-Söldner. In Bachmut werden aufgerüstet, das berichtet Euronews. Der Chef der russischen Wagner-Söldner hatte mit Kritik am Kreml nicht hinterm Berg gehalten, doch seine Drohung mit dem Abzug der Kräfte zeigte offenbar die gewünschte Wirkung. Ja, es ist jetzt so, dass Jewgeni Prigoschin, der hatte eigentlich angekündigt, dass am 10. Mai, dass man abziehen möchte. Und jetzt ist es aber so, dass das russische Verteidigungsministerium seinem Gesuch nachgekommen ist, nämlich nach mehr Munition und Waffen für für die Fortsetzung des Kampfes um Bachmut. Ich zitiere nochmal, außerdem sei Prigozhin Flankenschutz zugesichert worden, damit seine Einheiten nicht Gefahr liefen, eingekesselt zu werden. Kommt das für Sie überraschend, diese Meldung, oder hatten Sie damit gerechnet?
Nee, das kommt überraschend. Ich hatte eher damit gerechnet, dass der Typ ernst macht und seine Söldner da abzieht. Aber wie mächtig er ist, zeigt ja, dass ganz offensichtlich die Drohung gewirkt hat. Und das scheint für meine Begriffe auch ein Hinweis darauf zu sein, dass es innerhalb dieses Kartells, das da die Macht ausübt in Russland, richtige Machtkämpfe gibt.
Sehen Sie Putin geschwächt? Wie blicken Sie darauf?
Ja, ich glaube, Putin ist geschwächt. Also der alleinige Herrscher ist er nicht mehr. Ich glaube nicht. Man kann das nicht einschätzen, wer denn da das Sagen hat. Sicher ist immer noch eher die zentrale Figur. Aber das sieht man ja, wenn man da so einen Kriminellen wie diesen Prigozhin sieht, wie der da rumhampelt und sich aufführt. Da muss man ja schon davon ausgehen, dass er mächtig genug ist, um auf einen Mann wie Putin einen solchen Druck auszuüben. Das zeigt ja, Putin hat nicht mehr die alleinige Macht. Mal sehen. Ich hoffe jedenfalls, dass die Bande bald zu einem Ende kommt.
Können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem es eine Wiederaufnahme der Kontakte mit Russland geben kann? Diplomatisch, wirtschaftlich?
Eines unserer größten Dilemmata, ne? Dass wir auf der einen Seite, wenn wir uns das vorstellen, geradezu wirklich Krämpfe, Magenkrämpfe kriegen, sich vorzustellen, mit einem solchen Kriegsverbrecher verhandeln zu müssen, ist ein Horrorszenario. Auf der anderen Seite.
Meinst du, dass Ihnen realistisch vorkommt, das zu tun? Weil viele schließen das natürlich kategorisch aus und sagen, das geht überhaupt nicht.
Zum jetzigen Zeitpunkt unvorstellbar. Aber in der Politik gibt es einen Grund, sonst es gibt nichts, was es nicht gibt. Und wenn am Ende irgendeine bessere Lösung dadurch rauskäme, dass man mit ihm verhandelt, dann wird es auch dazu kommen, dass man mit ihm verhandelt. Aber im Moment ist es eben so, dass der ganze Prozess einer militärischen Logik unterworfen ist. Und die sieht so aus, dass beide Seiten den Sieg wollen. Und es ist auch so, dass die russischen Truppen in totaler Rechtlosigkeit ein fremdes Land besetzt haben und sich zurückziehen müssen. Deshalb steht ja auch der größte Teil der Welt auf der Seite der Ukraine. Wenn ich sage, der größte Teil der Welt, dann gibt es zum Beispiel zwei Staaten, die nicht auf ihrer Seite stehen. Indien und China haben sich bei der der Vollversammlung der Vereinten Nationen bei der Verurteilung des Krieges enthalten. Da leben 2,8 Milliarden Menschen, 1,4 Milliarden Menschen in jedem dieser Länder. Also in der Politik gibt es die Logik des militärischen Sieges zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt aber auch politische Prozesse, die man so nicht vorhersehen kann. Und deshalb muss man abwarten.
Gewinner des Tages.
Die CSU wie im Rausch, 100% Söder, darauf ist selbst Xi neidisch, das berichtet der Merkur. Diese Meldung habe ich natürlich aus zwei Gründen mit reingenommen. Zum einen habe ich am Wochenende die große Krönung mitverfolgt und habe nach Stunden festgestellt, ich habe die ganze Zeit den CSU-Parteitag geguckt und habe gar nicht Charles Krönung geguckt, das war das eine. Und zum anderen natürlich, klar, wenn jemand mit 100% bestätigt wird, dann sagt natürlich der ehemalige Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende der SPD, Martin Schulz, das führt wohin?
Naja, ich bin mit 100% in geheimer Abstimmung gewählt worden.
Ja, das kann ja nicht so gut, der Söder.
Nee, er ist in offener Abstimmung, das ist der Unterschied. Aber Ihre Frage ist berechtigt, wohin führt das? Als ich das 100% Ergebnis mitgeteilt bekam, das habe ich noch nie irgendwo öffentlich erzählt, Ihnen erzähle ich das jetzt, habe ich zu meiner Banknachbarin, das war Hannelore Kraft damals, gesagt, das ist nicht gut. Denn wenn du 100% kriegst in geheimer Abstimmung oder in einer offenen, dann haben dich auch die gewählt, von denen du genau weißt, dass sie dich am liebsten auf die erdabgewandte Seite des Mondes wünschen.
Und warum haben die es dann gemacht?
Aus taktischen Erwägungen und nicht aus Ehrlichkeit. Und bei der CSU aus Gruppendruck. Da stellen Sie mal vor, da steht einer auf und sagt jetzt nein. Der ist ja ledig.
Ja, das ist richtig. Das wäre noch schlimmer als beim FC Bayern, Uli Hoeneß nicht zu bestätigen. Genau. Das muss man einfach dazu sagen. Ja, ist absolut richtig.
Also von dem habe ich.
Aber dieser.
Ja. Ich glaube, beim FC Bayern wird geheim gewählt. Ne? Also.
Ja, ich glaube. Aber Ende soll es ja. Also irgendwie läuft es am Ende sowieso immer auf Hoeneß hinaus, egal ob er jetzt da irgendwo sitzt oder nicht. Wie froh sind Sie, dass Sie nicht 2025 gegen einen Unionskanzlerkandidaten Markus Söder antreten müssen?
Naja, also ich. Da kann man die Kategorie froh oder nicht froh nicht anlegen. Ich habe mich beworben, weil ich Kanzler werden wollte. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.
An mir hat es nicht gelegen.
Das glaube ich Ihnen. Und ist auch übrigens witzig. Also wenn all die Leute, die mir, also von Ihnen weiß ich ja, dass sie mich unterstützt hätten.
Ich habe es Ihnen ja gefaxt. Ich habe Ihnen alles gefaxt.
Aber wenn all die Leute, die mir nach der Bundestagswahl gesagt haben, aber Schulz, ich habe dich aber gewählt, mich wirklich gewählt hätten, dann hätte ich absolute Mehrheit kriegen müssen. Aber spielt keine Rolle. Ich glaube, Olaf Scholz wird die Wahl 2025 gewinnen, ob gegen Markus.
Echt?
Ja.
Echt? Aber warum? Die Zahlen sind doch wirklich, also beschissen ist ja noch geschrunz. Also ist ja wirklich, also, und was soll es dann werden? Also mit den Grünen läuft es ja auch nicht. Die haben ja jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wo liegen die jetzt gerade? 16% oder so? Also da geht doch Merz doch durch wie das heiße Messer durch die Butter oder halt eben Söder.
Diese Legislaturperiode ist nicht mal zur Hälfte rum. Die ist gerade mal anderthalb Jahre alt. Große Teile der Wahlperiode sind für die Ukraine, für den Ukraine-Krieg und die Beschäftigung damit draufgegangen. Olaf Scholz ist ein Kanzler, der einen klaren Fahrplan hat, glaube ich. Und finde ich, macht das auch gut. Wenn ich mir die Wallungen in der CSU und in der CDU schon mal vorstelle, die auf uns zukommen werden, wenn der Söder als Ministerpräsident, was der Herr verhüten möge, aber was nicht ausgeschlossen ist, wiedergewählt wird. Mit einem guten Ergebnis, nehmen wir mal an, wiedergewählt würde. Mhm. Wir glauben doch nicht, dass der den, wie haben Sie gesagt, dass der das Messer, das heiße Messer durch den Kuchen schrammen lässt. Das macht
er selbst. Ist Söder sogar einer, der sogar Butter direkt in Kuchen verwandelt? Das muss man mal sehen.
Wahrscheinlich. Und da kommt noch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der Herr Wüst, der hält sich ja aufgerufen. Und dann schauen wir mal, wie dann bei den Grünen zwischen der Frau Baerbock und dem Herrn Habeck abläuft.
Oh ja.
Da wird das deutsche Volk noch manches Theater sehen. Und der Grundsatz von Olaf Scholz, dass Vernunft und in der Ruhe die Kraft liegt, wird sich auszahlen. Er wird die nächste Wahl gewinnen. Schauen Sie sich mal eine Landsendung an, die ich vor, ich weiß nicht, 2,5 Jahren, glaube ich, mit dem Herrn Merz gemacht habe. Da habe ich vorausgesagt, dass man mit 23% Bundeskanzler werden kann. Dass Olaf Scholz das wird. Und Sie können ja nach der nächsten Bundestagswahl, können wir ja dieses Gespräch nochmal rausholen.
Oh ja. Wie froh ist Olaf Scholz, dass Robert Habeck gerade so, wir können ja offen reden, so massiv auf die Schnauze kriegt?
Gar nicht.
Nein?
Nein, ein Bundeskanzler ist sicher nicht froh, wenn seine Minister so attackiert werden.
Aber ich zu glaub, populär darf Habeck natürlich auch nicht werden.
Na, ich glaube, er wäre glücklicher, der Bundeskanzler, wenn die Partei, die Grünen, innerhalb der Bundesregierung insgesamt ein bisschen kohärenter auftreten würden. Wenn ich mir zum Beispiel diesen Herrn Hofreiter, den Toni Hofreiter, habe, hat man ja nicht das Gefühl, dass der Abgeordneter einer Regierungsfraktion ist. Und das gilt ja für ein paar andere auch.
Das hat man ja bei Lindner aber mitunter ja auch nicht unbedingt.
Ja,
das ist ja die, also ist ja mit der stärkste Oppositionsführer innerhalb der Ampel.
Ja, aber Ihre Frage lautete ja nicht, wie ich den Lindner beurteile, sondern ob der Kanzler sich freut, dass Habeck was auf die Mappe kriegt. Und da ist meine Antwort, nee, glaube ich nicht, dass der sich darüber freut.
Heute, am 8. Mai, da feiern wir das Ende des Krieges 1985. Da war die legendäre Rede von Richard von Weizsäcker am 8. Mai. Und daran sei natürlich heute erinnert der sogenannte Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Ist das eine Bezeichnung, die Sie auch so nennen würden? Über die Formulierung Tag der Befreiung ist ja immer wieder diskutiert worden, weil es auch mitunter immer so insinuiert, als sei das deutsche Volk irgendwie da unterjocht worden, hätte nicht aktiv an der ganzen Situation teilgehabt. Wie nehmen Sie das wahr?
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung von der brutalsten und finstersten Diktatur, die der europäische Kontinent je gesehen hat. Und wenn Sie sich einfach die Zahlen anschauen, wie viele Millionen Menschen durch das Nazi-Regime direkt oder indirekt getötet worden sind und wie das deutsche Volk auch unterjocht worden ist, wie jeder Widerstand, das erinnern wir ja am 20. Juli auch, Jeder Widerstand, auch der der Offiziere des 20. Juli, mit einer Mordbrennerei beantwortet wurde, die ihresgleichen sucht. Was soll der 8. Mai denn anderes gewesen sein als ein Tag der Befreiung vom Hitler-Regime? Natürlich war es das.
Nur weil das halt immer so ein bisschen nach meiner Lesart, da bin ich zum Glück nicht ganz alleine, auch immer ein wenig in Abrede stellt, dass natürlich das deutsche Volk sich in diesem Falle, sagen wir mal so, den Mann, der sie da unterjocht hat, ich zitiere, selbst ausgesucht hat. Ne? Also es ist ja schon auch auf demokratischem Grund entstanden, das Ganze.
Das sehe ich anders. Das müssen Sie mir auch zugestehen, das so zu formulieren. Ich bin als ehemaliger Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in einer Nachfolge von Otto Wels. Otto Wels war der Vorsitzende unserer Partei, der mit den 99 Abgeordneten der SPD im Reichstag gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Es gab einen deutschen Widerstand und die Menschen des deutschen Widerstands, ob sie aus der SPD kamen, aus der katholischen Kirche, aus der evangelischen Kirche, aus der kommunistischen Partei, egal woher, haben einen ungeheuren Blutzoll gezahlt, sind ins Exil getrieben worden, sind vernichtet worden, in die Konzentrationslager geschleppt worden. Doch, es gab einen deutschen Widerstand. Und dass diese Menschen am 8. Mai, glaube ich, geglaubt haben, dass sie befreit wurden, glaube, da können wir ziemlich sicher sein.
Dann kommen wir mal zu einem anderen Tag. Der findet nämlich morgen statt.
Ganz weit vorne.
Ich zitiere den Volksfreund: Europatag in Luxemburg, warum Grenzgänger am 9. Mai frei haben. Feiertag am 9. Mai für alle Grenzgängerinnen und Grenzgänger in Luxemburg. Das Kuriose daran: Das Großherzogtum ist das einzige Land in der EU, das an die Anfänge der europäischen Einigung erinnert. Ja, also da muss ich natürlich jetzt mal als Arbeitnehmer, der ich ja irgendwie trotz meines Freiberuflertums bin, mal kurz die Frage stellen: Warum feiern wir in Deutschland den Europatag nicht mit einem schönen gesetzlichen Feiertag? Da gibt's doch, also man gewöhnt sich doch gerade so ein bisschen daran, dieser Tage. Da wäre doch noch ein Brückentag mehr drin gewesen, oder, Herr Schulz?
Finde ich richtig.
Ne, oder?
Ja, finde ich richtig und kämpfe ich auch für seit vielen Jahren mit der Meinung, dass der 9. Mai, der Europatag, ist ja der Tag, an dem die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, also der Ursprung der heutigen Europäischen Union, ins Leben gerufen wurde, auch zu einem Feiertag gemacht wird. Mhm. Wir machen da in Berlin seit ein paar Jahren immer Großveranstaltungen. Morgen ist der Eurojam, nennen wir das. Da treten in Berlin bei uns Rednerinnen und Redner auf, die über die Idee von Europa, so wie Sie sie sehen, reden und diskutieren. Dazwischen gibt's Musik. Da haben wir ganz tolle Leute, die da morgen hinkommen. Im vergangenen Jahr haben wir das begonnen. Setzen wir morgen fort.
Eurojam. Ja. Klingt ja auch, also Eurojam klingt ja wirklich sehr hip, ne?
Ja, ist auch hip. Da kommt Deniz Yücel hin.
Ja, sehr gut.
Ein paar Tage vor der türkischen Parlamentswahl und Präsidentschaftswahl.
Ja.
Da haben wir Raoul Krauthausen, Aktivist, der spanische, deutsche Wurzeln hat. Wir haben Tessa Ganserer, die grüne Abgeordnete, erste Transfrau, die im Deutschen Bundestag sitzt. Wir haben eine IT-Expertin, die uns was über künstliche Intelligenz erzählen wird.
Ja.
Haben ganz viele unterschiedliche Leute eingeladen, den Botschafter der Ukraine, Herr Makiev. Da können wir zum Beispiel jetzt das Thema, das wir eben diskutiert haben, was ist mit Putin, diskutieren.
Ja.
Alles am 9. Mai in Berlin zwischen 18 und 20 Uhr. Und offen gestanden, Hauptziel ist, das machen wir seit ein paar Jahren, nicht nur Bewusstsein für Europa zu wecken mit unserer Veranstaltung, mit dem Jam, mit der Musik, mit den Diskussionen, sondern den 9. Mai zu einem Feiertag zu machen.
Ja.
Die Deutsche Bahn, die polnische Bahn, die französische Bahn, die niederländische Bahn, die tschechische Bahn, die Österreicher werden am 9. Mai in allen ihren Zügen etwas sagen, in der jeweiligen Landessprache. Heute ist der 9. Mai, alles Gute zum Europatag. Rewe wird übrigens auf allen seinen Kassenzetteln, falls Sie Filtertüten für Ihren Filterkaffee bei Rewe einkaufen,
ja, den kriegen könnte Sie passieren.
Kassenzettel, steht drauf, heute ist der Europatag, wir wünschen Ihnen dazu alles Gute.
Also, sollen wir lieber Rabatt geben? Ne?
Naja, das kriegen Sie in diesem Jahr, die kriegen Sie einen Rabatt in Form dieses Grußes, dieses Wunsches, alles Gute, ist auch schon Rabatt. Ne?
Ja.
Und wir arbeiten daran, dass der 9. Mai im Bewusstsein der Menschen als der Tag gefeiert wird, an dem die längste Friedensperiode in Europa begonnen hat.
Ja, und jetzt auch langsam zu Ende geht, bedauerlicherweise. Wir haben uns ja vor 2 Jahren über den Europatag schon ausgetauscht. Da waren die Vorzeichen ein bisschen anders, als sie es in diesem Jahr sind. Wie hat sich aus Ihrer Sicht die EU entwickelt seit 2 Jahren, seit den letzten 2 Jahren? Auch natürlich, klar, in Anbetracht dessen, was seit dem 24. Februar letzten Jahres passiert ist.
Gut und weniger gut. Sie hat sich gut entwickelt, indem sie die Pandemie nach anfänglichen Trittschwierigkeiten eigentlich sehr solidarisch gemeistert hat. Ja. Sie hält in dieser Kriegszeit, insbesondere was die Sanktionen angeht, die ja auch viele Opfer mit sich bringen, sehr zusammen. Ich würde mir wünschen, dass die Staaten, die vor allen Dingen jetzt nach militärischer Solidarität und nach Vertiefung der militärischen Kooperation rufen, und dieselben Staaten sind, die jeden anderen Fortschritt im politischen Bereich bis dato verweigert haben.
Zum Beispiel?
Ja, nehmen Sie Polen, nehmen Sie Ungarn, die jetzt sagen, wir brauchen mehr Militär, wir brauchen mehr Kooperation im Sicherheitsbereich, die aber zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik oder in der gemeinsamen Umweltpolitik auf der Bremse standen.
Ja.
Da würde ich mir wünschen, dass die kapieren, dass wir nur in allen Bereichen gemeinsam stark sind und dass, wenn wir aber gemeinsam handeln, wir auch tatsächlich stark sind. Dass die das begreifen, das wäre mein Wunsch für die vor uns liegende Zeit für Europa.
Finden Sie, dass die EU glanzvolle Momente hat, wenn es darum geht, die Asylpolitik zu verschärfen, was die Außengrenzen angeht, neue, auch deutsche Pläne für Asylverfahren an Außengrenzen, auch die Überlegung, dass man sichere Drittstaaten anders definiert, dass zum Beispiel Georgien oder Moldau künftig ein sicherer Drittstaat sind, oder diese Pläne, dass Geflüchtete plötzlich dann in Ruanda landen, was unter anderem ja den jetzigen King Charles zumindest indirekt dazu bewegt hatte, die britische Regierung darüber zu informieren, dass er das fürchterlich findet, diese Ideen. Ist das die Idee von Europa?
Ganz sicher nicht. Und da sind wir genau bei dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. All diese Maßnahmen sind Flickschusterei gegenüber der nicht erfolgenden Konsequenz, die aber unbedingt notwendig wäre, nämlich zu sagen, wir sind ein Einwanderungskontinent,
ja.
Wir brauchen ein legales Einwanderungsrecht und wir brauchen unter den Mitgliedstaaten der EU die Bereitschaft, Quoten festzulegen, wie viele Menschen legal kommen können, und eine Verteilung nach einem Quotenschlüssel unter diesen Ländern. Ich mache es mal ganz praktisch. Sie können sich vielleicht vor 2 Jahren daran erinnern, schon länger, ja, 3, 4 Jahre, gab es auf den griechischen Inseln mal eine völlige Überlastung und den Ansatz, 160.000 Menschen zu verteilen. Da haben wir einen Verteilungsschlüssel entwickelt, der lautet: der Einwohnerzahl im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Arbeitslosigkeit der letzten 5 Jahre und unter Einbeziehung der Flüchtlinge, die schon im Lande sind. Unter diesen Auspizien hätte Ungarn 1.290 Menschen aufnehmen müssen. Ich wiederhole mal die Zahl, 1.290 Menschen.
Wahnsinn.
Ja. Da hat der Ministerpräsident des Landes gesagt, ich beuge mich keinem Diktat aus Brüssel. Solange dieser Geist da herrscht, werden wir keine Glanzmomente haben, sondern die Flickschusterei, die Sie gerade beschrieben haben.
Wann fliegt eigentlich Orban aus der EU? Man hat immer das Gefühl, es wird langsam mal Zeit. Können wir den nicht irgendwie tauschen? Kann man nicht irgendwie Ungarn gegen ein anderes Land austauschen? Unter Orban hat man das Gefühl, wird das nichts mehr. Und dann ist ja noch dieses fürchterliche Einstimmigkeitsprinzip, mit dem ja sowieso gefühlt ja sowieso nichts vorangeht.
So ist es. Mein Herz schlug gerade höher, als Sie den Gedanken des Austauschens formulierten. Wir sind aber eine Staatengemeinschaft mit Demokratie. Alles, was wir tun könnten, die Opposition in Ungarn zu unterstützen, damit die die Wahl gewinnen, die Pro-Europäer, die es dann nämlich auch gibt.
Ja.
Und vielleicht haben wir auch die Hoffnung, dass am kommenden Sonntag in der Türkei ein ähnlicher Mann, Herr Erdogan, der im Wesentlichen nicht anders tickt als der Herr Orban, als autoritärer Führer durch eine demokratische Wahl ersetzt wird. Ja. Daran müssen wir arbeiten.
Das Kleingedruckte.
Klimafreundliche Heizung könnten die Kommunen 8 Milliarden Euro kosten. So berichtet es der Spiegel. Schulen, Krankenhäuser, Ämter. Ab kommendem Jahr müssen neue Heizungen zum größeren Teil mit erneuerbaren Energien laufen. Auch in öffentlichen Gebäuden. Dafür fordern die Kommunen extra Geld. Ja, das ist natürlich das große Thema. Die Energiewende, die hängt natürlich sehr stark an Robert Habeck und seinem Staatssekretär Patrick Greichen. Das ist er ja noch. Und die Kostenfrage ist nicht geklärt. Übrigens, ähnlich wie in der Frage, was Geflüchtete angeht, melden sich die Kommunen natürlich auch, wenn es um die Umrüstung von Heizungsanlagen geht und die kommunalen Verwaltungsgebäude, also Schulen, Krankenhäuser, Sporthallen, das sind ja immerhin rund 180.000. Und die große Frage, wie soll das eigentlich alles laufen, dieses Großprojekt? Haben Sie das Gefühl, es ist gerade in guten Händen?
Reden Sie über die Flüchtlinge oder über die Heizungen oder über beides?
Naja, das sind natürlich, also am Ende läuft es immer irgendwie gefühlt immer auf das Gleiche zurück, dass man nämlich die Kommunen ab einem gewissen Punkt fast alleine lässt oder der Eindruck entsteht, dass man sagt, ihr habt ja doch genügend Geld, seht mal zu. Aber da wir gerade über Geflüchtete gesprochen haben, bleiben wir mal kurz bei der Heizungsthematik und der Wärmewende der viel Zitierten, die ja in der Hand unseres Wirtschafts- und Klimaministers Robert Habeck liegt, der derzeit, wie ja auch gerade schon erwähnt, ja auch nicht die allerbesten Tage erlebt.
Also eine Sache ist völlig klar, wenn ich von Privathaushalten verlange, dass sie umrüsten müssen, dann muss die staatliche Infrastruktur natürlich mit gutem Vorbild vorangehen.
Ja.
Deshalb glaube ich, dass Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, was auch immer auf neue Anlagen umgestellt werden muss, dass der Staat dort investieren muss. Mhm. Und wenn dazu die Kommunen sagen, brauchen wir zusätzliches Geld, dann haben Sie recht. Man kann nicht hingehen und sagen, das müsst ihr jetzt in einer absehbaren Zeit aus euren normalen kommunalen Haushalten bestreiten, ohne dass es zusätzliches Geld gibt. Dann würde das nämlich bedeuten, dass die Kommunen sagen, okay, wenn wir das bezahlen müssen, müssen wir, wenn es nicht mehr Geld gibt, woanders kürzen. Und als langjähriger Bürgermeister kann ich Ihnen sagen, wo dann der Druck entsteht. Ja. Der entsteht dann beim Sport, bei der Jugend, bei der Kultur, bei den sozialen freiwilligen Leistungen. Und deshalb ist man gut beraten, die Kommunen mit Geld so auszustatten, dass sie ihrer Vorbildfunktion auch gerecht werden können. Das gilt übrigens auch für die Flüchtlingsproblematik. Da brauchen die auch mehr Geld. Allerdings, die Kommunen gibt's nicht. Es gibt sehr reiche Kommunen und es gibt sehr arme Kommunen. Deshalb sind da auch die Länder gefragt, weil die als die Landesregierungen, die mit ihren Kommunen im Verbundsatz aus den Landeshaushalten die Gelder für die Kommunen bereitstellen müssen, dann müssen sich auch die Länder bewegen.
Haben Sie das Gefühl, dass das Ganze gerade handwerklich gut gemacht ist, diese Wärmewende, das Gebäudeenergiegesetz? Weil den Eindruck haben wir nun gerade nicht alle.
Ich glaube, es gibt einen richtigen Ansatz, aber ich will mich jetzt mal so ausdrücken, da ist noch Luft nach oben.
Ja.
Ich glaube aber, dass der Herr Habeck das auch begriffen hat.
Aber ja, das glaube ich auch. Robert Habeck hat ja auch derzeit ein bisschen das Problem. Da gibt es ja diese, ich zitiere nur, Filz-Affäre um Patrick Reichen und seinen Trauzeugen. Was glauben Sie, wie die Geschichte ausgeht? Wer wird am Ende noch im Amt sein? Manche, ja, nicht, um Gottes Willen, nicht alle, aber manche sagen, Habeck muss seinen Hut nehmen. Andere sagen, Reichen muss seinen Hut nehmen. Kann es auch so laufen, dass am Ende alle in ihrem Job bleiben? Was muss jetzt passieren?
Na, das glaube ich nicht. Also ich kann das nicht beurteilen. Ich finde, ich will mich da auch gar nicht so äußern.
Aber was wäre politisch klug? Sie sind ja ein kluger Mann, Sie sind ja ein erfahrener Politiker und Robert Habeck und sein Ministerium, sie stehen natürlich momentan arg in der Kritik und haben auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Dann sind jetzt auch noch die Bürgerschaftswahlen in Bremen, da möchte man natürlich auch ganz gut dastehen, selbst auf Bundesebene, ja. Wie geht man dann vor? Die Dinge heilen sich nicht von alleine, so wie Habeck, dass sich das vielleicht gedacht hat.
Ich will noch mal ansetzen mit meiner Antwort. Ich kenne die Details nicht genug, um mir darüber ein Urteil erlauben zu können. Meine Erfahrung lehrt mich natürlich, dass ein Rückzug zu einem richtigen Zeitpunkt langfristig mehr Früchte trägt als das Verharren im Job. Das ist aber eher etwas, worüber der Herr Greichen nachdenken müsste. Mhm. Könnte er auch von sich aus schon mal einen Schritt machen, der einen anderen entlastet.
Okay. Also muss Habeck bei Greichen anrufen und sagen, pass mal auf, Patrick, du machst es selbst, bevor ich es für dich mache.
Naja, vielleicht beraten die ja ihre Apokalypse morgen schon mal beim Filterkaffee gemeinsam. Ich weiß es ja nicht. Also möglicherweise wären sie gut beraten, das mal zu tun. Der Robert Habeck hat natürlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Das muss man zu seiner Ehrenrettung sagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ist auch meine Erfahrung in meinem eigenen politischen Leben. Ich musste mich am Ende meines Laufs als Kanzlerkandidat, als Parteivorsitzender, irgendwann musste ich mir die Frage stellen, ob das, was ich gemacht habe, richtig war. Mhm. Die Basis meiner Partei fand es falsch. Das hat mich dann aus großen Höhen wieder auf die Erde zurückgebracht. Ich weiß, wie hart und wie schwierig das ist. Und deshalb bitte ich Sie einfach um Verständnis, dass ich Kollegen, die in einer vergleichbaren, in einer vielleicht schwierigeren Situation sind, dass ich denen keine öffentlichen Ratschläge geben will.
Der Trick der Woche.
Hotel guest wakes up to find manager sucking on his toes in middle of the night. Das meldet der Daily Express. Das ist sicherlich etwas, das haben Sie so, also ich hoffe es für Sie, ja. Das haben Sie möglicherweise noch nicht selbst erlebt und aber vielleicht auch noch gar nicht gelesen. Es ist so, dass im South Hilton Hotel in Nashville in Tennessee, da ist ein Mann in der Nacht wach geworden unter etwas ungewöhnlichen Umständen. Und zwar stellte er fest, dass der Nachtportier des Hotels an seinen Füßen genuckelt hat.
An seinem was?
An seinen Füßen. Aha. Seien Sie ganz beruhigt, es waren nur seine Füße, aber immerhin an seinen Zehen, um genau zu sein, hat an seinen Zehen genuckelt. Herr Schulz, ich weiß, Sie waren mindestens während des Wahlkampfs viel auf Tour. Sind Sie in ähnlichen Hotels abgestiegen? Also Markus Feldenkirchen hat ja nun ihren Weg dort ja sehr eindeutig beschrieben. Hat er vielleicht diese Passage einfach nur aus dem Buch rausgelassen, um Sie zu schützen? Herr Schulz, Sie können es jetzt sagen.
Nee, also in solchen, ich habe noch keinen Nachtportier erlebt.
Ja.
Ich habe noch keinen Nachtportier, der in mein Zimmer gekommen wäre. Also ich hätte ihn rausgeschmissen. Nee,
ja.
Kann ich nicht mithalten.
Okay, also weil das ist ja auch so eine Art von Wegservice. Möglicherweise hat man sich da einfach nur missverstanden. Das kann ja sein.
Kann ich nicht beurteilen, ja.
Okay,
ist aber interessant.
Okay. Ja, vielleicht ist es jetzt auch, also Sie sind ja nicht mehr ganz so viel auf Reisen wie früher, nehme ich an. Vielleicht ist das auch ganz beruhigend, wenn man solche Meldungen liest, dass einem solche Situationen erspart geblieben sind. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, lieber Herr Schulz. Eine Sache noch, morgen ist der überaus geschätzte Kollege Markus Feldenkirchen hier auf Sendung. Möchten Sie ihm etwas mitteilen?
Ja, schönen Gruß. Also er soll.
Das ist ein bisschen sehr prosaisch. Das hätte er ruhig auch ein bisschen romantischer ausfallen können.
Naja, also Moment mal, ich habe jetzt kein Liebesverhältnis mit Markus Feldenkirchen. Wo kommen Sie denn?
Ist doch ein attraktiver Mann. Na, ich weiß es ja nicht. Hätte ja sein können, dass da irgendwie so eine. Also,
ja, was heißt denn jetzt? Das ist ja ein attraktiver Mann.
Zuneigung, dass da so eine Art von. Aber vielleicht so im. Man ist sich ja nahe, also sympathisch nahe gekommen. Das wollte ich damit gesagt haben. Um Gottes Willen, ich wollte jetzt nicht andeuten, dass er wie so ein Nachtportier über Sie herfällt, Herr Schulz. Das wollte ich gar nicht sagen.
Aber also, Gottes Willen. Bremsen Sie sich mal. Also, der Markus Feldenkirchen, bestellen Sie einen schönen Gruß von mir und ich lade ihn herzlich ein, dass er morgen Abend zum Eurojam kommt.
Das ist doch super.
Würden wir uns freuen, wenn er da aufschlägt.
Ja.
Und ansonsten, ja, sagen Sie ihm einen schönen Gruß von mir.
Das mache ich. Genauso halten wir es. Lieber Herr Schulz, lassen Sie sich doch nicht wieder 2 Jahre Zeit bis zum nächsten Mal. Können wir uns darauf verständigen?
Das liegt ja an Ihnen, nicht an mir. Sobald Sie mich anrufen, können wir gerne plaudern.
Dann machen wir das so.
Notfalls auch über 10 nuckelnde Nachtpartien. Also, es gibt
mal
nichts,
gucken, was
ich nicht gibt. Aber
ja, das ist richtig.
Aber
gucken
gerne,
wir mal, was ich Ihnen beim nächsten Mal...
Jederzeit wieder. Vielen Dank.
Perfekt. Super. Vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und einen schönen Europatag, einen schönen Eurojam.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Alles
Bis
Gute.
Denn. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Tschö.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.